Thema heute Morgen heißt Befreit leben. Und ich möchte dafür einen Text lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 5 bis 19. Und der Predigttext nachher ist Johannes 8. Aber zuvor einige Worte aus Römer 6 ab Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Frei gemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Soweit.
Tja, ihr Lieben, da sind wir wieder, ne? Lange nicht gesehen, aber wieder erkannt, ne? Schön. Ja. Ja, der Predigtext, den lese ich als erstes an Johannes 8. Gucken. 32. Ich lese ab 30. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemand des Knechtes gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Befreit leben. Wie sieht es denn mit Gebetserhörungen aus bei euch? Ich war eingeladen in einem jungen Jugendhauskreis und da war auch eine Schwester aus einer anderen Gemeinde. Und die haben die anderen immer gesagt, ja komisch, die ist immer so fröhlich und die hat immer etwas zu berichten. Ja, sagen, was ist mit euch? Ja, hatten nichts zu berichten. Denke ich, ist doch merkwürdig, was läuft denn da ab? Ne? Und das gehört doch einfach alles dazu. Was ist der Grund, dass ihr nichts zu berichten habt? Und dann gebet Wunder und Heilungen geschehen, das ist doch kein Problem, oder? Wir hatten jetzt in unserer Gemeinde, hatten wir jetzt 3 Abende über den Heiligen Geist und Gaben des Geistes. Nicht? Und das war eine sehr interessante Sache. Also mich ist das kein Problem, Wunder und Heilung. Es geht ja nicht, der Mensch macht was, sondern Jesus Christus macht das und der Heilige Geist und kein Mensch. Und ich verstehe schon die Kritik bei verschiedenen Sachen. Ja, da musst du hin und da musst du unbedingt hin und da musst du nochmal hin. Leute, Jesus ist doch an nichts gebunden, oder? Das Entscheidende ist doch für mich, warum kann ich mich nicht freuen, wenn andere was zu berichten haben? Und das Wichtigste ist ja, wenn wir auch in die Bibel schauen, auch die Apostel und alles, bereit um Jesu Willen zu leiden. Zu leiden. Wie die Apostel, wie die Jünger, verfolgte Christen. Und was erleben sie in ihrem Alltag? Ich habe noch mal ein Buch gelesen von Watchman Nee, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Chinesen. Der wurde von einer Schwester gefragt, betest du? Ja, sagt er. Jeden Tag, 3-4 Mal. Und das schon ein ganzes Jahr lang. Sagt die Schwester, super, hast doch Gebetserhöhung gemacht. Nee. Ja, du betest doch. Ja, ich bete, weil wir immer beten. Aha, wenn ich jetzt bete und erwarte nichts, warum bete ich dann? Also das war für mich auch wieder etwas zum Nachdenken. Der Wilson Tosa, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der schreibt, das ist heute unser Elend, dass wir so theologisch korrekt sind und innerlich tot. Leben vielleicht in der dunkelsten Periode der Kirchengeschichte. Noch nie hat es so viele schwere Herzen, traurige Gesichter, Nervenkrisen in der Gemeinde Jesu gegeben wie heute. Das Strahlen der Freude ist nicht mehr da, weil wir nicht Buße getan haben. Einem unbußfertigen Herzen schenkt Gott seine Freude nicht. Für mich gilt dieses Wort von Johannes. Er, Jesus, muss zunehmen, ich aber immer mehr abnehmen. Das ist in Johannes 3,30. Er muss wachsen, ich muss aber abnehmen. Drum, dieses befreit Leben. Leben wie befreit. Menschenfurcht gibt es ja auch unter Nichtchristen. Das fängt bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen an, die sich immer beugen, weil der andere stärker ist, klüger ist, über einem steht und es auch auslebt. Lässt einen spüren, dass du schwächer bist. Und jetzt ärgerst du dich über dich selbst. Du willst raus aus diesem Teufelskreis und jetzt belegst du Karatekurse oder machst den Kasper auf Feten, dass du auch wer bist. Es kommt aber immer einer, der noch besser oder stärker ist. Problem wieder da. Konsequenz, du gibst auf. Wirst von jedem getreten, also suchst du auch, wen du treten kannst. Der Bauer seine Kühe, die geben dann weniger Milch, das ist erwiesen. Oder Hund, Katze. Oder aber Flucht in Alkohol, Drogen. Was auch immer, bis zum bitteren Ende. Und jetzt? Hoffentlich fängt man an zu suchen. Wo ist Hilfe? Blaues Kreuz, Weißes Kreuz, Therapie, ist ja alles gut. Alles Werkzeuge. Aber wer macht dich denn heil? Wer macht dich denn frei von allem? Ein Name, Jesus Christus. Er ist der Mann. Er hat alles am Kreuz für dich getan. Sein Blut ist geflossen, er hat ihn alles gekostet, sein Leben, da gab es Erbarmen, kein Zurück. Gott sei Dank. Hast du seine Hilfe angenommen? Wenn ja, dann bist du Christ, bist erlöst, happy. Und jetzt weiter sagen, dass du Christ geworden bist. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, du bist mein. Noch eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mit einem Bruder gesprochen, der war immer so minderwertig, kam er sich vor und so auf der Arbeit und überall, wo er war immer so ein Geduckter, ne? Der ging immer so, ha, wenn die anderen vielleicht denken, die was. Und dann ist er auf irgendeiner Freizeit gewesen und dann hat dann ein, ich sag mal, ein hohes Theologentier, hat ihm dann geraten, er soll chinesische Kampfsport machen. Denke ich, hä, wie bescheuert kann man sein, entschuldigt. Der braucht Jesus, der braucht den Bibelkreis, der braucht Ermutigung, der braucht, oh, das ist das. Aber was soll das denn? Aber ihr seht, wo wir alle sind, das hört sich jetzt alles nach Kritik an, teilweise ist das ja auch berechtigt. Aber jetzt auch trotzdem Jesaja-Wort. Trotzdem, Wort ist es manch einem schwer, Jesus zu bezeugen. Vielleicht ist Furcht da, die denken, ich bin bescheuert, Kloß im Hals, bei Kollegen, Schule, Arbeit, manch einer hat kein Problem, wenn du aber von draußen kommst, Familie, Beruf, Bekannte, die das Sektiere abtun, die Kinder leiden. Und dann kenne ich einen gläubigen Arzt, den ich sehr schätze, der wollte den Krankenschwestern von Jesus erzählen. Er wusste aber nicht, wie. Und dann kommt eine Krankenschwester zu ihm und sagt, Herr Doktor, ist Ihnen schlecht? Die hatte gemerkt, er wollte was, aber er kriegt es nicht raus. Ist es dir auch schon mal so gegangen? Und die Hilfe ist der Heilige Geist, der ja in dir ist. Ich darf lernen, mutig werden. Es darf ein sterbendes Ich einsetzen. Herr, du hast mir den Heiligen Geist gegeben. Nach, mach du es in mir. Und es ist erlebbar. Du kannst frei allen Jesus bezeugen, auf Plätzen da, wo du bist. Du wirst immer mutiger, erlebst besondere Dinge, weil Gott sie schenkt, wie andere frei werden und du freust dich mit. Und in der Gemeinde versteht man dich nicht. Warum? Weil die es selbst nicht erlebt haben. Stehen geblieben sind, geistlich nicht gewachsen, keine Freude. Da wird da argumentiert, das gibt es heute nicht mehr, dass einer heil und frei wird. Jesus hat dich von Menschenfurcht frei gemacht. Hast du noch Furcht vor Menschen, Dingen, Satan? Frei gemacht durch eben Johannes 8, wie er hier auch steht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Oder wir nehmen mal Römer 8,2, da gilt dann die Ordnung des Heiligen Geistes. Das ist eine Ordnung des Lebens in Jesus Christus, das uns frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 2. Korinther 3,17, denn der Herr ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, was ist denn da? Freiheit. Galater 5,1, zur Freiheit hat uns Christus befreit und darum gilt es jetzt in dieser Freiheit auch wirklich fest zu bleiben und sich nicht wieder in ein Joch der Sklaverei spannen zu lassen. Oder Philipper 4,4. Und nun, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ja, ich werde es immer wieder sagen, freut euch über diese Freiheit. Der Sohn ist der Einzige, der selbst wahrhaft frei ist, frei von Selbstsucht, Sorgen, frei von allem Festhalten, eigener Ehre, Besitzes, nur gebunden an den Vater und für ihn lebend. In Freiheit gibt er sich hin, um uns zu befreien. Frage, bist du noch frei? Bist du schon frei oder noch gebunden? Jesus will dich befreien. Und welch ein Angebot. Warum nehmen das so wenige an? Hebräer 12,29 steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist ein verzehrend Feuer. Das ist ein Text, den hören wir nicht gerne. Wenn ich bei Jesus bleibe, ist er mir Schutz und Hilfe. Er ist mir Schutz und Hilfe. Und das dürfen wir immer wieder neu auch sagen und bekennen. Und im Psalm 19,10 steht, Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Also die Furcht des Herrn bedeutet ehrfurchtsvolles Vertrauen, nicht aus Angst, sondern Ehrfurcht. Und wer Gott fürchtet, achtet ihn in Ehrfurcht und umgekehrt. Warum? Weil er um seine Heiligkeit weiß. Aber die Furcht vor Gott ist doch nicht das Letzte, sondern die Liebe zu Gott, die überwiegt. Das ist der Punkt. Im Neuen Testament, im Unterschied zum Alten, wer die Liebe Gottes mit seinem Gehorsam antwortet, handelt nach dem neuen Gesetz der Freiheit der Kinder Gottes. Da habe ich noch einen Text für uns. Ich will den nicht ganz lesen, aber 1. Mose 22, Abvers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte auf seinen Sohn Isaak. Er benahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort ein Altar, legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Warum lese ich diesen Text? Kann ich euch sagen. Gehorsam. Da kommen wir ja mit unserem kleinen Menschenverstand an unsere Grenzen. Jetzt will ich sagen, warum ich das noch betone. Eine Lehrerin in der Schule im Religionsunterricht hat diesen Text gelesen. Mit dem Ergebnis, die Kinder sind nach Hause gelaufen, haben gesagt, Mama, hast du mich lieb? Ja, schlachtest du mich auch? Das ging wohl nach hinten los. Ja, aber wie die Kinder was aufnehmen. Und jetzt konnte die Lehrerin mit den Eltern da, musste beruhigen, was sie dann jetzt auch damit meinte. Ne? Wir wissen aus der Bibel der Gehorsam, was das so gut ist, Ehrfurcht. Gehorsam, Gnade, Heiligen Geist. Und das führt doch zur Anbetung, zu Lob, zu Dank, zu Freude. Und die Gnade Jesu und die Liebe Gottes hat eine herrliche Gabe bereit. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Kinder Gottes haben Teil am Heiligen Geist und dürfen sich seiner Kraft und seines Trostes alle Zeit freuen. Wir kostbar brauchen, nicht mal allein das Leben zu gehen, sind in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Er ist Helfer, er ist Tröster, gibt Kraft der Botschaft und uns selbst, die wir brauchen, um den Sieg über die Sünde zu erlangen und den Willen Gottes zu tun. Der nicht wiedergeborene Mensch sagt, ich kann nicht vergeben, ich kann nicht lieben, ich kann nicht glauben, ich kann die Last nicht tragen. Aber in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes erhalten wir die Kraft zu vergeben, zu leiden und das tun, was Gott uns sagt und das tragen, was er auferlegt. Jetzt heißt es nicht mehr, ich kann nicht, sondern ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wie wird das Leben im Heiligen Geist reich und gesegnet? Brauchen den Geist in unseren Gemeinden, wo so viel erstarrt, kalt ist. Hat mal jemand gesagt in einer anderen Gemeinde, bei euch ist es so kalt, da kann man im Sommer Schlittschuh laufen. Mal drüber nachdenken. Müssen bewusst klar aus der Kraft Jesu leben. Wenn Gnade unseres Herrn Jesus der Grund unseres Lebens geworden ist uns von seiner Liebe getragen und geleitet wissen und der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt, dann haben wir das gefunden, was uns getrost, fröhlich, frei und selig macht. Ich hoffe, wir sind keine Superchristen oder Suppenchristen, rühren so lange in der Suppe, bis wir was finden. Und Weihnachten liegt ja noch vor uns, ist ja nicht mehr so weit, ne? Möchte ich schon in Vorfreude auf Weihnachten hinweisen, auf Philipper 4. Welch eine Freude, wenn jung und alt die herrlichen Advents- und Weihnachtslieder anstimmen. Macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Es ist in der Zeit rechter Freude und Hoffen und Harrens, der Geheimnisse, der Überraschungen. Und ich liebe Überraschungen. Ich weiß nicht, ob ihr auch Überraschungen liebt. Wie jubelt das Herz, wenn wir hören, siehe, dein König kommt zu dir. Wie laut und unruhig geht es doch in vielen Häusern zu, wo der Feind unserer Seele versteht es, Unruhe zu stiften. Bei dem einen Sorge, Tag und Nacht, die Arbeit lässt ihm keine Ruhe. Stellen wir die Kinder die Frage, freut ihr euch auf Weihnachten, dann leuchten die Augen. Meine auch, aber aus anderen Gründen. Hast du dich gefreut? Der Apostel redet uns im Text mit allen, die Christus Jesus bekennen. Vielleicht will es in deinem Haus nicht zur rechten Weihnachtsfreude kommen. Ein Familienmitglied fehlt. Kann deinen Schmerz verstehen. Komm zum Heiland. Er will deiner Seele den rechten Weihnachtsfrieden schenken. Denke daran, wenn du den leeren Platz siehst, dass auch im Himmel einmal ein leerer Platz war. Und der Vater seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, um uns zu erlösen. Der Vater kennt deinen Schmerz der Einsamkeit. Er kann dich trösten und mitten im Leid ruft Paulus dir zu, freut euch im Herrn alle Wege. Ist doch irre, hä? Wie können wir in dieser schweren Zeit zu Freude aufrufen, wenn wir nicht die frohe Botschaft hätten? Die Welt kann uns wohl für eine Zeit Zerstreuung schaffen und dadurch über den Ernst des Lebens hinweghelfen, aber die reine Freude, die auch unter den Stürmen des Lebens nicht vergeht, die ist zu finden. Es gibt eine heilige Freude, die das Herz erfüllt, die niemand in der Welt von uns nehmen kann, die aus den Augen strahlt. Und diese Freude ist, der Herr ist nahe. Euch ist heute der Heiland geboren, seit jener Zeit, in der Jesus in uns Wohnung gemacht hat, ist er uns nah. Seitdem kann uns nichts mehr scheiden von ihm. Nur der kann sich über die Nähe Jesu freuen, der aus seinen Sünden gerettet ist. Tatsache ist, wer Jesus nicht als Heiland haben will, der erlebt ihn einmal als Richter. Und darum die Einladung fürs ganze Jahr. Der Herr ist nah. Er wartet auf uns. Sein Heil ist erschienen, seine Gnade steht uns offen. Kommt, lasst euch mit Gott versöhnen. Die rechte Freude will auch andere erfreuen. Es wäre doch engherzig, wenn wir uns im Glanze dieser Liebe, die wir von Gott empfangen haben, für uns behalten. Wir sollen sie doch anderen weitergeben. Vergesst nicht zu trösten und zu erfreuen. Und dazu gehört auch, sich mit Bruder oder Schwester zu versöhnen. Müssen reicher werden an Liebe, an dem Geist des Friedens, dem Geist der Sanftmut, der Geduld. Und Weihnachten ein Fest der Anbetung und Freude. Gut, ich gebe auch eine andere Freude. Oma, gib mir 20 Euro, dann gehe ich mit zum Gottesdienst, sagt der Enkel. Ne? Kinder sind groß. Was ist ja denn Weihnachten? Jetzt haben wir die Kleine da unten. Ne? Ist ja Weihnachten für alle. Ne? Hat angedackelt, gut, ne? Weihnachten und so. Ist doch schön. Dann gibt es Leute, die sagen, jetzt sind die Kinder alle so, da ist doch kein Weihnachten mehr. Ne? Keiner knuddelt mich schon so. Ne? Aber darum geht es doch ja nicht. Wir wissen, Gefühle spielen eine große Rolle. Und doch ist Weihnachten etwas Besonderes. Auf der ganzen Welt, auch für die leichten Damen und schweren Jungs. Sie sehnen sich nach Weihnachtsliebe, die sie nicht kennen, die niemand kaufen kann. Und Weihnachten ist die Liebe Gottes erschienen. Christ, der Retter, ist da. Ich verkündige euch große Freude. Und wäre Jesus nicht geboren, wäre auch keine Freude da. Auch heute kann manch einer mit Jesus nichts anfangen. Aber die Botschaft, die ist nicht im Herzen angekommen, sondern nur das Christkind, das die Geschenke bringt. Der große Inhalt aber ist, der Vater im Himmel hat uns lieb. Und deshalb ist unser Herz voll Jubel. Zum Beispiel, es war vor Weihnachten in einem Krankenhaus, da wurde ein Schwerstkranker eingeliefert. Seine Augen, seine ganzen Gesichtszüge, die waren finster. Und wiederholt versuchte der Pastor mit ihm über Weihnachten und seine Bedeutung zu sprechen. Aber er wies alles kalten Herzens ab. Und am Heiligen Abend wollte man ihn unter den strahlenden Weihnachtsbaum holen. Was soll ich denn da? Für mich gibt es keine Weihnachtsfreude. Nach langem Hin und Her ließ er sich überreden und hinbringen. Das erste Lied und die frohe Botschaft ließen sein Herz anscheinend noch kalt. Und danach sang der Chor Stille Nacht, Heilige Nacht. Und als der zweite Vers gesungen wurde, Stille Nacht, Heilige Nacht, Hirten erst kund gemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah, Christ, der Retter, ist da. Da war das Eis gebrochen. Lange saß der Pastor noch an seinem Bett, das Auge wurde leuchtend, das Herz fröhlich und durch die Botschaft und kurz vor Mitternacht wurde er unruhig. Die Schwester eilte an sein Bett und was hörte sie mit dem Finger nach oben zeigend, rief er aus, Christ, der Retter, ist da. Ist das denn nicht zum Freuen, ihr Lieben? Ist das nicht zum Freuen? In Sacharja 9,9 steht, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Öleselin. Siehe, dieses Wort steht in der Bibel überall da, wo wir auf etwas Großes aufmerksam gemacht werden sollen. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Das Siehe, das ist ein Weckruf, der aus dem Schlaf der Gleichgültigkeit herausreißen will. Siehe, das heißt, mach die Augen auf, richte den Blick auf den kommenden König. Er bringt Licht in alle Dunkelheit, gibt Trost und Kraft für den Alltag. Für alle Menschen hat er ein offenes Ohr. Er sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Welch eine frohe Botschaft. Höre, er kommt zu dir. Er könnte ja warten, nicht, bis wir uns zu ihm wenden. Aber das tut er nicht. In seiner Liebe kommt er zu uns. Er kommt zu dir, liebe Gemeinde. Mach deine Tore weit, nimm ihn auf, damit seine Gnade dir neues Leben schenkt. Der Herr will uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und dass wir ihm Dank sagen, je mehr wir danken, desto mehr schwinden die Sorgen. Sollte der, der uns seinen eingeborenen Sohn geschenkt hat, uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn wir ihn anrufen, ihn preisen, wird das Dunkel um uns und in uns erleuchtet. Es wird alles hell und wir freuen uns über sein Wort. Freust du dich noch über sein Wort? Grund zur Anbetung. Die meisten Christen machen es sich nicht klar, wie wichtig es ist, Gott zu preisen und den Herrn Jesus Anbetung darzubringen. Nicht umsonst ruft die Schrift uns immer wieder zu. Lobt Gott, preist den Herrn. Unser Gott weiß, welch unendlichen Gewinn es für seine Kinder bedeutet, wenn sie in allem rühmen und verherrlichen. Und darum fordert er sie immer wieder auf zum Loben und Danken. Wenn Worte der Ermutigung, der Entmutigung und der Klage dem Feind die Tür öffnen, bist du auch entmutigt? So schließen Lob und Dank dieselbe vor ihm zu. Die Anbetung Gottes, das Lobpreisen des Herrn Jesus, treibt den Teufel geradezu weg von uns. Denn die bösen Geister können es nicht ertragen, wenn ein Kind Gottes seinem himmlischen Vater vertraut und ihm in jeder Lage Danksagung bringt. Nichts verherrlicht unseren Herrn so sehr wie das unbeherrte Loben und Danken einer lauteren Seele, die im Lichte wandelt. Matthäus 22, 27 steht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, deiner ganzen Lebenskraft, deinem ganzen Denken lieben, mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Fühlen, Denken, Wollen, Bewusstsein, Empfinden. Und dieses Tun, so sagt Jesus, erwächst aus der Liebe zu Gott. Jesus bringt diese Liebe Gottes und ermöglicht damit, dass wir das große Gebot wirklich erfüllen. Dem Gläubigen ist es gegeben, wir können das tun, was Gott von uns fordert, weil wir ja die Gabe empfangen haben. Das Leben eines Christen ist ein Leben des Geistes. Sie ist da, die Kraft des Geistes, die zum Dienst ausrüstet. Ein Christsein ohne Geistesfülle ist elend, traurig, aber im Geist Kraft und Freude. Und das ist die Überraschung. Gottes Wort vermag, anders zu packen. Bis in die tiefen Schichten unserer Person, also bis ins Herz, wie die Bibel sagt, unter die Haut. Nicht nur das Gefühl wird angeregt, nicht nur der denkende Verstand wird gefordert, nicht nur der Wille wird angestoßen. Der ganze Mensch kommt in Bewegung. Kommen wir doch in Bewegung, Leute. Wenn der Funke dieses unvergleichlichen Wortes zündet, diese Aktualität, diese umwerfende Kraft, erfährt allerdings nur der, der beim Lesen mindestens darauf gefasst ist, dass ihn dieses Wort persönlich erfasst. Das gilt auch für die, die krank sind. Das gilt auch für die, die vielleicht im Moment richtig down sind. Das ist der Halt unseres Lebens. Das war jetzt Überraschung, gibt aber Enttäuschung. Viele haben die Bibel gelesen, aber ihr Leben blieb leer. Sie haben es gelesen wie eine Geschichte. Interesse hat sie bewogen. Sie wollen Literaturgattungen erheben und vergleichen. Nicht, dass man das alles nicht tun könnte. Aber wer die Bibel so liest, bringt sich ja um das Wertvollste. Er hat allenfalls ein ehrwürdiges Buch der Weltliteratur in Händen. Und das ist nicht viel. Wenn doch der allmächtige Gott das ganze Leben eines Menschen verwandeln und auf ewig beschenken möchte, ist doch das Geschenk. Etwas vom Schönsten ist der Zuspruch, der dir und mir beim Bibellesen zuteil wird. Es ist Gott nicht gleichgültig, ob du und ich uns in einer Sackgasse festgefahren haben. Er kennt längst unsere Ängste, noch bevor wir ihm alles sagen. Er kann durch sein Wort erstaunlich direkt eingreifen. Er fordert mich heraus, zum Beispiel zum Dank, und der bedrängende Kummer verliert seine bannende Kraft. Und so gewinnt Gott Gelegenheiten, seine Wunder zu beweisen. Und die Bibel hilft beim Blickwechsel. Das ist ganz wichtig. Von der Schwierigkeit zu Jesus. Von der Schwierigkeit zu Jesus. Sein Wort begnadet, sein Zuspruch tröstet, seine frohe Botschaft heißt für jeden, der seine Schuld offen bekennt, dir sind deine Sünden vergeben. Aber Bibellesen darf nicht zum Selbstzweck sein. Fromme Egoisten sind Gott ein Gräuel und widerlich. Gottes Wort enthält Aufträge und das ist vielleicht auch für euch mal wichtig, darüber nachzudenken. Er hält Aufträge für jeden Tag. Sie wollen erkannt, sie wollen angenommen und erledigt werden. Das ist okay. Gott bürdet uns keine Last auf, die überfordert. Aber er möchte durch uns handeln und die meisten Aufträge, mit denen uns der Herr in den Dienst für ihn weist, erteilt er durch sein Wort und durch seinen Geist. Und jetzt kommt, aber Aufträge, die man sich eigenmächtig gibt, werden zur drückenden Bürde. Ja? Aufträge, die Gott gibt, die machen froh und gewiss. Liebe Bruder, liebe Schwester, du musst nicht alles machen, du kannst nicht ganz Deutschland alleine retten, das geht nicht. Und das ist der Punkt. Aber Gottes Aufträge, ja. Aber alles aus dem Ich heraus, das macht dich irgendwo kaputt. Im Neuen Testament sollen die Gebote nicht aus knechtlicher Furcht, muss ja sonst, sondern freiwillig aus Liebe, kindlicher Ehrfurcht gehalten werden. Und wer der Liebe Gottes mit seinem Gehorsam antwortet, handelt nach dem neuen Gesetz der Freiheit der Kinder Gottes. Römer 8,11. Und je stärker die Liebe Gottes wird, desto schwächer wird die falsche, knechtliche Furcht. Gottes Furcht heißt, Gott ist heilig. Niemand kann vor ihm bestehen. Und Jesaja sagt, ich bin unreiner Lippen. Gott weiß alles, vor ihm ist nichts verborgen. Und wer Gott sieht, muss sterben. Gottes Furcht ist wohltuend, weil sie hilfreich ist. Ist Vertrauen, Hochachtung, Ehrfurcht, Liebe, würdig. Weil Jesus Christus für uns alles am Kreuz von Golgatha getan hat. Gestorben, auferstanden, sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und er wird wiederkommen, ihr Lieben. Haben wir das am Schirm? Ich hoffe, ja. Er wird wiederkommen. Keine Angst, nicht aus eigener Kraft, sondern alles durch Jesus Christus. Sein Gehorsam, sein Geschenk darf ich zu dem allmächtigen Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, lieber Vater sagen. Ich bin sein Kind. Und wenn das kein Grund zur Anbetung ist, ich möchte zum Schluss Jesaja 12 lesen. Zu derselben Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du zornig bist gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und tröstet mich. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen und werdet sagen zu derselben Zeit, danket dem Herrn, predigt seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen, solches sei kund in allen Landen. Jauchz und rühme, du Einwohnerin zu Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Und ich wünsche jedem von uns, dass diese Befreiung durch Jesus Christus angenommen wird und dass er zum Lob und Dank immer wieder neu kommt und nicht aufhört. Er ist es wert und darüber dürfen wir uns freuen. Amen.